Uli!
Winson!
Warte mal, ich mach erstmal ein paar Fotos. Erstmal Deckel
Kappe.
Ab.
Kappe. Ja, Deckel,
Kappe
ab.
Ab, Deckel ab. Zack, zack, zack.
Pa, 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 pa.
Ja, ich hab die schnelle, die schnelle Kanone eingestellt, wie so ein Paparazzi.
Ah, Paparazzi.
Oder ein Paparazzi?
Paparazzi? Nee, Paparazzi.
Okay, alles klar. Ja,
der große Hit von Lady Gaga.
Lady Gaga.
Lady Gaga.
Was macht die denn eigentlich? Hat die auch mal ein paar neue Hits am Start?
Ja, bestimmt. Meine Tochter hört das jetzt immer. Dua Lipa und Lady Gaga.
Okay. Mhm. Sehr schön.
Ist gut, dann ist das ist mein Blick ins Popfenster.
Schöne Grüße. Deine Tochter war ja auch mal meine Tochter für einen Tag. Wir haben nämlich vor kurzem bei so einem Studentenfilm mitgespielt.
Oh ja.
Und da habe ich einen alternden Punk gespielt mit einer Teenager-Tochter. Und die Teenager-Tochter war deine Tochter.
Ja, genau.
Hat sie gut gemacht. Wir werden diesen Film heute Abend auch selber zum ersten Mal sehen. Ich bin schon ganz gespannt.
Ich auch, ich bin sehr gespannt.
Ein Studenten-Kurzfilm.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Und ich möchte Karl auch gerne fragen, ob wir nicht so einen exklusiven Stream anbieten können, wenn seine Aufnahmeprüfung durch ist, hier bei uns im Gold Lately.
Karl ist der Regisseur des Ganzen.
Ja.
Hat er gut gemacht.
Hat er super gemacht.
Ich bin wirklich gespannt auf das Ergebnis. Heute Abend werden wir es sehen. Und vielleicht bekommt auch ihr das Ding irgendwann mal zu Gesicht. Müssen wir dran arbeiten.
Ja, das machen wir.
Sehr schön. Ansonsten würde ich sagen...
Intro ab.
Weil nicht alles glänzt, das Gold ist hier.
Goldstückli. Der Podcast. Uli und Winson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bose Park Productions.
Go, 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 old Stückli for you.
Ladies and gentlemen, non-binary listeners, it's time again, the time of the season for Goldstückli Nummer 5 in der zweiten Staffel. Uli Hefliger, wie geht's dir?
Mir geht's blendend. Herzlichen Dank. Ich hatte eine gute Woche. Bisschen auf und ab. Es ist gerade viel los in meinem Leben, beruflich gesehen, aber das tut mir gut.
Mhm.
Für mich alten weißen Mann ist ein bisschen Bewegung im Game nicht so schlecht.
Aber was ich so mitbekomme, ist das eher der Weg nach oben vorgezeichnet für dich beruflich?
Nein, nicht nach oben, einfach nach vorne wieder.
Nach vorne?
Ja, es war letztes Jahr dann doch eher stillständerisch. Also klar, das Goldstückli haben wir aufgegleist. Das haben wir gut gemacht,
ja,
finde ich.
Ja, finde ich auch.
Aber sonst so geldverdienungsmäßig ging nicht so viel bei mir. Das ist jetzt auch besser geworden.
Ah.
Ich habe übrigens auch Feedback gekriegt von Leuten. Ich habe ja ganz viel Hörerinnen und Hörerkontakt aktuell bei den Anmeldungen zum Goldletterli. Herzlichen Dank. Wir sind schon bei Nummer 125.
Oh.
Ja, ja. Fast verdoppelt.
My posse's getting bigger,
Ja, genau so. Und einer hat uns zurückgeschrieben und gesagt, man hört euch an, dass ihr gut drauf seid.
Aha.
Ja.
Hat sich die Schauspielausbildung doch gelohnt. Nee, wir sind gut drauf, kann man schon so sagen.
Wie geht's dir?
Gute Laune, wie Sven Feit gesagt hätte.
Ei, gute!
Mir geht's auch ganz gut. Ich kann nicht klagen. Das Jahr hat für mich relativ ruhig begonnen, ein bisschen ruhiger als ich dachte, aber das ist ja auch nicht unbedingt unangenehm.
Wir haben aber auch schon Februar, Mitte Februar schon, ne?
Deswegen, jetzt geht's so langsam los.
Okay, gut.
Und ich habe auch Bock.
Kurz vor Frühling.
Kurz vor Frühling, ja ey, bitte. Also ich freue mich schon sehr auf die etwas wärmeren Tage.
Ich auch.
Wobei, wenn es so richtig knackig ist, ist ja auch geil.
Ja, dann muss aber die Sonne scheinen. Aber wenn die Sonne dann scheint und die Knospen wieder sprießen, dann machen wir endlich auch unsere Alpon-Aktion.
Ah, stimmt ja.
Muss man verschieben aus dem Dezember, weil ich hatte ja Corona-Pomplona. Und das haben wir jetzt verschoben auf Frühling.
Mhm.
Horst hat gesagt, wir sollen warten. Horst ist der Chef vom Berliner Alpenverein, hat gesagt, wir sollen warten.
Die Story ist einfach zu geil. Man muss sie in der Superschnellversion nochmal erzählen. Ich habe irgendwann Goldstückli gegoogelt, weil ich rausfinden wollte, ob es ein Konkurrenzprodukt gibt mit dem gleichen Namen.
In der Natur war das damals, Deichkind.
Ja, ich habe auf jeden Fall Goldstückli gegoogelt.
Aha.
Es kam raus, es gibt nichts Vergleichbares, kein Produkt, das so genannt wird. Aber es gibt ein Musikstück, das Goldstückli heißt, für Alphörner komponiert in der Schweiz.
Mhm.
Und Uli Hefli hat dann im weiteren Verlauf dieser Geschichte den Komponisten ausfindig gemacht und in Berlin einen Berliner Alphornverein. Und jetzt sind wir kurz davor, quasi ein Musikvideo zu produzieren für Goldstückli The Track. Performt von 4 Alphörnern, glaube ich.
Uh-huh.
Der Ort des Videodrehs wird noch zu besprechen sein, aber es könnte lustig werden. An dieser Stelle Stopp und Ausschalten an all diejenigen da draußen, die in Berlin zuhören und noch nicht wählen gewesen sind. Ihr müsst jetzt hier eine Pause machen und erstmal wählen gehen.
Sehr gut. Warst du schon?
Ja, natürlich war ich schon wählen.
Briefwahl oder Urnenwahl?
Nee, ich habe jetzt hier kurz vor der Aufzeichnung quasi, habe ich mich vor Ort ganz normal in die Schlange gestellt.
Guter Bürger.
Und habe das geschafft, ja. Ja. Finde ich auch.
Ist ein guter Burger.
Nom, 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 nom. Und du, darfst du hier überhaupt?
Nee, ich müsste mich mal kümmern. Ich glaube, ich darf Kommunalwahlen, aber das heißt in Berlin ja nur Friedrichshain-Kreuzberg. Also ich glaube, für die Stadtwahl bin ich als Ausländer nicht zugelassen.
Da musst du dich aber wirklich mal kümmern. Denn jede Stimme zählt.
Ich weiß.
Jede Stimme, die gegen rechts abgegeben wird, ist eine wichtige. Deswegen kümmere dich mal bitte drum.
Ja, mache ich gerne.
Neutralität
ich
will ja in der Schweiz.
Doch, ja. Ich will ja in der Schweiz.
Ja gut, aber die Neutralität der Schweiz ist jetzt hier nicht gefragt. Wir brauchen in Berlin mündige Bürger und BürgerInnen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also bitte kümmere dich doch mal drum.
Das mache ich.
Um was hast du dich denn gekümmert? In dieser Woche neue Musik, wenigstens?
Ja, so auch. Wenigstens, du Arsch. Nimm dir einen Keks, setz dich hin. Nein, du Arsch!
Uli hat eigentlich krass abgeliefert in dieser Woche und Kontakte geknüpft und hat schon wieder in der Schweizer Presselandschaft unseren Namen gedroppt und da Interviews gegeben.
Ja, ja, in 20 Minuten.
20 Minuten?
20 Minuten, das ist die Umsonstzeitung, die in der ganzen Schweiz ausliegt. Da gibt es natürlich verschiedene Redaktionen. Wir werden erscheinen mit einem Follow-up-Artikel in der Innerschweizer Ausgabe.
Okay.
Vom 20 Minuten.
20 Minuten.
Das liegt dann aus überall, auf allen Bahnhöfen, Haltestellen etc.
Was ist der Grund, warum das 20 Minuten ist?
Ja, weil sie 20 Minuten gelesen hast. Also du wird etwa 20 Minuten, bis es gelesen ist.
Okay, gut. So. Also in Deutschland könnte sie 10 Minuten heißen, weil die wahrscheinlich schneller durchgelesen
oder
werden.
Bild.
No. No, no, no. Wir beschäftigen uns in dieser Woche wieder mit neuer Musik. Das ist für alle gut.
Ja.
Für MusikerInnen, für die Leute da draußen und auch unseren Seelen tut das nur gut, Musik zu hören die ganze Woche über und sich einzulassen auf neue Klänge aus der ganzen Welt. Und Uli Hefliger hat eine Künstlerin entdeckt, die hinter den Kulissen von Paris,
hinter den Kulissen von Paris,
schon einen...
Wenn der Vorhang fällt, schau hinter die Kulissen.
Sie hat da einen hervorragenden Job gemacht für große Bands wie Weezer, Fall Out Boy oder Panic at the Disco. Die Rede ist von Trommelwirbel...
Pring, Susi Schön.
Susi Schön.
Ja, geboren 1994 in Wichita im Staat Kansas, ist sie schon früh in den Teenagerjahren nach Boston gegangen zum Berklee College of Music und hat da Engineering and Music Production studiert und abgeschlossen. Nach dem Studium ist sie dann nach LA gegangen, als Praktikantin angeheuert in den Echo Park Studios. Und da hat sie dann vor knapp 10 Jahren erste Kontakte knüpfen können und hat als Ingenieurin angefangen, unter anderem für Katy Perry. Mhm. Das war der Anfang. 2 Jahre später kam dann eben Panic at the Disco.
Krass.
Die letzten 2 Jahre hat sie ausschließlich nur für Weezer gearbeitet und hat da Production gemacht, Engineering, Vocal Production, hat auch ein bisschen mitgeschrieben.
Ja.
Der Eintritt in ihre Zusammenarbeit mit Rivers Cuomo, der Kopf von Weezer, war Africa, das Cover von Toto.
Ah ja. Was vielleicht wichtig ist für die Leute da draußen, ist den Unterschied zwischen Engineer und Producer nochmal zu erklären.
Oh ja, sehr gut.
Producer sind so wie Rick Rubin, hat man ja jetzt viele Ausschnitte auch gesehen auf Instagram, wie er über seine Arbeit spricht. Producer sind so wie Rick Rubin, die sitzen auf dem Sofa und sagen, nee, das gefällt mir nicht, das muss anders gemacht werden. Also runtergebrochen, es gibt natürlich auch Producer, die können sehr gut spielen und sind auch gute Engineers, aber als Producer muss man im Prinzip gar keine Ahnung von der Technik haben und auch keine Ahnung von der Musik. Man muss nur eine Meinung finden und die begründen können und sagen, wir können das nochmal aufnehmen, es wird geiler, ich weiß es. Und dann macht der Engineer mit der Band alles klar. Der Engineer hingegen ist derjenige oder die Engineerin, das sind die oder Non-Binary Engineers, das sind diejenigen, die sich auskennen mit den Mischpulten und die genau wissen, welches Knöpfchen was macht und welches Effektgerät an welchem Knöpfchen vom Mischpult dranhängt und wie man die vom Producer vielleicht angeforderten Klänge erzeugen kann.
Genau, das ist der Technikmensch.
Genau. Und Susi Schön kann eben beides. Also die hat die Skills am Pult und weiß, was passiert, wenn sie am Knöpfchen dreht. Und sie hat aber auch eine Vorstellung von einem gewissen Sound und kann sich quasi als Engineer selbst in Auftrag geben, dahin zu gelangen.
Jetzt hat sie an einem freien Abend, wo sie mit Rivers Cuomo im Studio war, gedacht, sie nimmt mal ein Lied auf, welches sie zusammen vor 2 Jahren in einer Zoom-Session mit ihrem Freund Roberto Ortiz gemeinsam geschrieben hat. Und ihr Freund Charlie Brand, ein Schlagzeuger, ein Session-Schlagzeuger, auch aus L.A., war dann zufälligerweise auch im Studio. Und dann haben sie diesen Song quasi aufgenommen in einer Abendsession. Er nennt sich Junk Food und ist eine 100%ige Reminiszenz an die großartigen 90er Indie-Rock-Jahre von Vorbilderinnen wie Liz Phair, Juliana Hatfield, Throwing Muses. Also der ist halt. Gefällt mir sehr, weil ich damals die Musik schon gefeiert habe und hier mit Junk Food jetzt einfach nochmal neu feiere.
Ja, ich finde es auch sehr schön. Susi Schön mit Junk Food.
Goldstückli, der Podcast.
Junk Food von Susi Schön. Was ich ganz schön fand, ist, dass sie in die Musik hineingefunden hat, als Teenagerin in Schulumfeldern. Und zwar hat sie da quasi alle Leute, die sie kannte, dazu gezwungen, in Bands zu spielen. Und hat den verschiedenen Menschen dann in den Bands auch damals als 14-Jährige schon gesagt, hier, der Bass, der muss... Und hat quasi damals ihr Talent eben auch so entdeckt, dass sie ständig Leuten sagen konnte und wollte, was sie zu spielen haben und wie das zu klingen hat. Hier eine tolle Nummer, die wirklich an den 90er erinnert. Und in der ganz viele Production-Tricks für so eine Musik auch drin sind. Mhm. Also die Gitarren werden geschichtet, da ist keine Gitarre einzeln eingespielt, die wird 5, 6, 7, 8 Mal exakt gleich gespielt, aber mit immer leicht anderen Frequenzen betont, sodass das dann also eine dicke Gitarrenwand gibt. Das ist so ein klassischer Trick. Und was mir auch sehr gut gefällt, das passiert bei Weezer auch ganz oft, auch bei dem Sweater-Song zum Beispiel, ist, dass die Strophe mit einer cleanen Gitarre gespielt ist und der Refrain wird dann ultra verzerrt und die Verzerrung setzt aber nicht auf der Eins vom Refrain ein, sondern ein bisschen vorher. Also macht so dum dum ding dum.
Der Creep-Effekt.
Der
ne?
Creep-Effekt, den könnte man genau so nennen.
Straggern, ja, Straggern.
Das wäre dann die Radiohead-Variante gewesen. Aber das finde ich wirklich wahnsinnig gut, was sie hier macht, wie sie mit verzerrten Gitarren arbeitet. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie noch viele, viele Producer-Jobs auch machen wird.
Please.
Wir würden uns allerdings auch darüber freuen, wenn sie als Musikerin weiterhin so aktiv bleibt, denn ihre Stimme gefällt mir auch gut und der Vortrag ist toll. Junkfood gehört von Susie Shin.
Der allererste Song. Die hat sonst noch nichts veröffentlicht, das ist der allererste Song.
Ja, krass.
Ich hoffe, da kommt noch mehr, wie du gerade gesagt hast.
It was effortless and easy and it's me. And it's what I love about music. Das hat sie noch zum Song gesagt. Also ohne Mühe wurde das aufgenommen. Hört man aber auch ein bisschen.
Ja. Es holpert ein bisschen, aber es soll holpern.
Ja,
es soll holpern.
Voll gut. Ja,
es war schon Absicht.
Voll gut, ja. Wir freuen uns über Susie Shins Auftritt jetzt auch mal in der ersten Reihe und nicht nur im Backstage-Bereich der Musik und können insofern dann auch schon wieder Platz machen für den nächsten Künstler, weil wir uns jetzt so über Susie gefreut haben, machen wir doch direkt Platz für den nächsten Künstler, der uns ebenso viel Freude bereitete.
Eine gute Idee.
Sein Name ist Genesis Owusu.
Loving it.
Es ist eine wahnsinnig gute Nummer, die ich euch hier mitgebracht habe. 2021 hat Genesis Owusu sein Debütalbum Smiling with No Teeth veröffentlicht. Keine Zähne im Gesicht, aber La Paloma pfeifen, war, wäre der Berliner Titel dieses Langspieltonträgers. Er ist einer, der sich dem Eklektizismus verschrieben hat. Also Genregrenzen werden geflissentlich ignoriert. Und es gibt in jedem Lied andere Vibes zu spüren. Er ist in Australien schon ein bisschen berühmter als hier, denn dort ist er zu Hause. Er ist in Ghana geboren, aber in Australien zu Hause und dort ist auch sein Bruder musikalisch aktiv und durchaus bekannt als Citizen K. Wer das Lied jetzt hier hört und keine Blockparty-Assoziationen hat, kennt Blockparty einfach nicht, nehme ich mal an. Also, ja, würde ich jetzt mal schätzen.
Ja,
und wer sie hat, den können wir beruhigen. Sogar Kili Okiriki hat diese schon erkannt und den guten Genesis Owusu, den man genauso schreibt, wie man ihn spricht übrigens, als Vorprogramm eingebucht für den Sommer. Ja, da wird er vor Blockparty spielen und bei Florence and the Machine, glaube ich, auch ein paar Auftritte.
Macht doch Sinn. Macht doch alles Sinn.
Es macht total Sinn.
Citizen K ist ein Bruder, ne? Der heißt Kojo. Mhm. Der ist 4 Jahre älter und der Grund, dass Genesis so heißt Genesis, ist, weil als Kojo seinen jüngeren Bruder vorgestellt hat, nämlich Kofi, dachten alle immer, er sagt Kofi. Und sie waren ja so verwirrt, dass er irgendwie fand, so, nein, du heißt jetzt nicht mehr Coffee, du heißt jetzt Genesis.
Ah, okay, alles klar.
Und so kam der Name zustande. Finde ich viel besser.
Ja, und man merkt, ein großer Bruder kann auch mal hilfreich sein. Weißt du, nicht nur beim Beschützen auf dem Schulhof vor der Schlägerei, sondern vielleicht auch beim Erfinden eines neuen Künstlernamens. Ich bin hier von einem Riesenfan. Das Riffing ist eigentlich cheap. Also, dass das Gitarren- oder Synthi-Riff, was hier gespielt wird, das ist 1000 Milliarden Mal da gewesen. Mhm. Und trotzdem kommt das Lied frisch rüber, weil Genesis mit seiner Phrasierung und seiner Art zu singen da einfach Funk reinbringt und neue Farben zusammenmischt, die man so noch nicht gehört hat. Blockparty ist das eine Ding, an das mich das hier erinnert, aber ein bisschen auch an Saul Williamsons List of Demands.
Ah, I got a list of demands.
Written on the palm of my hand. Genau, da war ja der Hintergrund, die harmonische Information aus dem Hintergrund war ja auch nur. Ich bin eigentlich voll der Beatboxer, merke ich gerade, wie gut ich jetzt die Saul Williams Bassline nachgesungen habe. Aber hier das Arrangement und die Stimme machen alles klar, auch wenn hier vielleicht das Riff nicht das innovativste ist. Ich bin großer Fan von Genesis Owusu mit Get Inspired. Vor allem die Delays im Refrain haben es mir angetan. Get Inspired. Okay. Achten Sie mal drauf.
Ja, machen wir gleich.
Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
Das war Genesis Owusu mit Get Inspired von wegen I Can Dance. Aber das Cheap Riffing fand ich jetzt nicht so schlimm.
Ich fand's gut. Es fällt halt nur auf, wenn man es bespricht.
Ja,
eigentlich.
Das stimmt.
Ja, aber
das Chiffing.
Halt, ne, es sind halt wirklich, das ist so, also der Harmoniewechsel, der stattfindet, ist so ein Blues-Schema-Standard. Und das Riff selber ist auch 1000 Milliarden Mal, wie gesagt, da gewesen.
Aber
also,
er singt halt sehr eigen. Ne?
Voll.
Sehr
sein. Und ich finde das auch toll, wenn man das sich traut, also so Elemente zu verwenden, die es schon mal gab, die bereits bestehen, und daraus ein eigenes Ding zu machen. Ich hätte beim Anfang dieses Riffs, also in dem Moment, in dem ich das eingespielt hätte ich gesagt, nee, sorry, gibt's schon zu oft, mach ich nicht. Aber
ja,
ist ja
okay,
Quatsch.
Gut.
Ist ja Quatsch. Einfach weitermachen und seinen eigenen Flow finden auf diese Beats und schon funzt das genauso gut wie, was weiß ich, Block Party. Genesis Owusu mit Get Inspired.
Wir kommen zur nächsten Künstlerin. Sie heißt bürgerlich Olivia Williams, nennt sich aber Leaf, wenn es auf die Bühne geht oder ins Studio. Leaf hier geschrieben L-I-V.E. Es ist ja auch ganz wichtig, dass man das nicht live ausspricht, sondern Leaf, also überall.
Sondern aufgezeichnet.
Aufgezeichnet, genau. Überall, wo man ihr folgt, sei es auf Instagram oder in irgendwelchen Videos oder Interviews, sagt sie immer zum Schluss, and my name is pronounced Leaf.
Okay, cool.
Das ist immer der Schluss eines jeden Interviews, das sie gibt. Finde ich super. Sehr sympathisch.
Ein Signature-Move ist das schon.
Ja,
fast.
Signature-Move. Mhm. Unter Vertrag genommen wurde sie vor ein paar Jahren von Erykah Badu.
Aha.
Was sehr interessant ist, weil als ich die Musik gehört habe von Leaf, habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist Erykah Badu 2.0.
Ach, Erykah Badu habe ich auch so abgefeiert damals.
Ja,
ich
immer noch.
Ich kam aus so einer rockigen Rock-Gitarren-Ecke und meine damalige Freundin hat eigentlich nur R&B gehört.
Welchen R&B?
Ja, so Slow Jam R&B.
Also
Badu. Brandy,
Badu.
Und B. Ja, genau. Und dann habe ich diese Rimshot und die ganzen Nummer. I need a Rimshot, ey, diggy, diggy.
Q-Tip.
Die habe ich so abgefeiert, diese Nummern. Großer Fan war ich von Erykah Badu und bin ich immer noch. Jetzt ist es mittlerweile aber so, dass ich vermehrt eigentlich von ihrer Persönlichkeit Fan bin. Denn Musik habe ich jetzt neue selten gehört. Aber wenn ich sie in Interviews sehe, denke ich immer, yes, Erykah Badu.
Ja.
Du bist echt ein Original.
Erykah Jackson.
Ja. Und die hat jetzt Leave.
Ja, Leave unter Vertrag genommen. Man kann Leave, wenn man ihre erste Platte sich anhört, natürlich getrost in diesen Soul Aquarians Topf stecken, wenn man das will. Wie Erykah Badu, D'Angelo, Q-Tip, Dilla, einfach all das, was
die. Oh, D'Angelo habe ich auch voll vergessen, das war auch gut.
Ja, das war super. Können wir auch mal ein Old-Stück rüber machen.
Ja, ja, unbedingt.
Ne, kann man gerne machen. Jetzt ist die zweite Platte aber erschienen am Freitag, Girl in the Half Pearl.
Mhm.
Und das geht noch ein bisschen einen Schritt weiter und ist nicht nur dieses klassische 90er Sophisticated Hip-Hop, sondern hat einfach auch noch mehr Noten dabei. Ne? Nicht nur Offbeat, Jazz-Samples, sondern hat auch wirklich so kühle, französische Pop-Beats fast schon und darüber diese butterweiche Stimme von Leaf.
Ja, die Stimme ist der Wahnsinn.
Ich bin großer Fan.
Die Stimme ist wirklich Wahnsinn.
Und die neue Single White Animals hat auch ein tolles Video, wo Leaf quasi als Dominatrix einem Hund was zu essen gibt, 4 Minuten lang, und am Schluss ist das dann vorbei mit dem Essen und man sieht sie so weglaufen und dazu singt sie halt die großartigen Zeilen von diesem Song Wild Animals.
Ja.
Muss man wirklich so ein bisschen verfolgen, weil Männer nennt sie hier immer als Dogs,
genau,
quasi, und will denen sagen so, ihr könnt schon Piece of Me haben, aber dann müsst ihr erstmal eure Freundin verlassen.
Und der Text oder die Textzeile, die hervorragend zu der Situation im Video passt, die du gerade geschildert hast, lautet, I'ma be the bitch to tell you personally that most of these dogs don't deserve a meal. Ja? Also die meisten von den Hunden haben überhaupt kein Essen verdient.
Ja, genau.
Sagt Leaf aus Dallas. Wir hören ihr Stückchen Wild Animals.
Der Goldstückli-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
I got my nose up in the air, I got my fingers to the sky.
Ja, der kommt auch vor.
Finde ich gut. Der Refrain, großer Fan.
Ja.
Gehört haben wir Leaf mit Wild Animals. Das ist ein Auszug aus ihrer neuen zweiten Platte, Girl in the Half Pearl. Und die ist just erschienen.
Girl in the Half Pearl könnte ein Verweis sein auf ein noch viel älteres Kunstwerk aus dem Jahr 1655. Da hat Vermeer nämlich sein sehr berühmtes Bild, Girl with the Pearl Earring.
Ist es eben nicht.
Gemalt. Und ja, dieser Verweis hat Uli Häfliger recherchiert, existiert nicht. Es ist einfach nur der Pearl Girl Rhyme wahrscheinlich.
Ja, also zum einen zu Vermeer hat sie gesagt so, White Art? What the fuck? War ihre Antwort.
Nicht schlecht, okay. Ja.
Und das zweite war, ihre Idee ist es nämlich von dieser Schneehalbkugel, die man schütteln kann,
aha,
dass sie quasi die Miniatur lief in dieser Halbkugel ist und wenn du wirbelst, und in diesen Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt, also alle Schneeflocken um dich rum, du bist im Schneesturm, dass sich das langsam legt und die Schneeflocken kommen wieder runter, legen sich hin und dann kannst du wieder klar sehen.
Aha.
Das ist ihr Bild.
Na gut. Hat jetzt mit Vermeer nicht so viel zu tun. Und nachdem das nicht die Begründung ist für den Titel ihrer LP oder EP, ist auch meine Überleitung wieder mal torpediert.
Denn schade, Marmelade.
Ich wollte jetzt wirklich so, ja, und der Bezug in die Vergangenheit findet nicht nur bei Leaf statt, sondern auch im Goldstückli, beim Oldstückli, im Goldstückli. Intro ab.
Sie hören das Oldstückli im Goldstückli.
Lass mal so stehen, die Brücke. Auch wenn sie falsch war, es war eine Brücke.
Es ist einfach, weißt du, wenn die Überleitung ist immer wichtiger als der Inhalt. Das sagt jeder an der Journalistenschule. Inhalte völlig egal, Hauptsache die Überleitung ist knackig. Uli Häfliger hat, wie wir vorhin schon hörten, viel Kontakt gehabt mit Hörern und HörerInnen wegen des Goldletterlies. Für den könnt ihr euch übrigens den Goldstückli Newsletter, für den könnt ihr euch übrigens auch immer noch anmelden auf goldstückli.de/kontakt oder da auf Kontakt drücken und eure E-Mail-Adresse abgeben. Schon habt ihr irgendwie auch so ein Newsletter einmal in der Woche im Briefkasten. Uli Häfliger hat jetzt mit den Leuten, die sich da angemeldet haben, auch mal hin und her geschrieben und hat Lob bekommen. Konstruktive Kritik ist auch mal
dabei
gewesen. Und es ist auch der Hinweis gedroppt worden, dass ein Album 30 Jahre alt wird. Und das hat Uli Häfliger direkt in seinem Notizheft runtergeschrieben, aufgeschrieben. Und schon sind wir bei unserem Oldstückli in dieser Woche.
Genau, herzlichen Dank an dieser Stelle an Gysi. Der hat nämlich in dieser
Woche... Gregor?
Nein, der Thomas.
Der Thomas.
Okay. Thomas Gieslet.
Okay.
Nennen wir Gysi. Das ist ein Freund von mir.
Okay.
So, der hat am Donnerstag gepostet, weil am Donnerstag war der 9. Februar. Und hat er gepostet, dass die großartige fünfte Platte von Dinosaur Jr., Where You Been, am 9. Februar 1993 veröffentlicht wurde.
Ah, wow.
Also 30-jähriger Geburtstag von dieser großen Platte. Erinnerst du dich noch an die Platte?
Ich war damals nicht so richtig Hardcore-Dinosaur Jr.-Fan, muss ich sagen.
Nicht?
Das ist eine von den Gitarrenbands, die so ein bisschen bei mir unter dem Radar mitgelaufen sind.
Aha.
Das hat sich erst bei mir in der Zeit, als ich dann in Berlin ankam, geändert, weil ich dann, kann ich ja später nochmal ein bisschen erzählen, über Ecken Dinosaur Junior persönlich kennenlernen durfte. Ja.
Du hast natürlich auch eine große Dino-Story.
Die,
ne?
Mehrere, ja.
Die erzählen wir nach dem Song. Aber die wichtigste erzählen wir nach dem Song.
Ja, jetzt erzähl doch nochmal ein bisschen was zu dieser Platte, weil die war wirklich wichtig. Where You Been 93 erschienen, produced by Jay Maskis, wie eigentlich immer.
Mhm.
Dinosaur Junior-Platten sind ja immer von Jay Maskis produziert worden. Hier habe ich jetzt heute auch erst rausgefunden, dass es eine der wenigen Platten aus der Zeit zwischen 88 und 2007 war, oder glaube ich die einzige zwischen 88 und 2007, auf der die ganze Band bei der Aufnahme beteiligt war. Sonst hat der Jay das einfach komplett alleine gemacht. Ja, Schlagzeug kann ich auch was. Murph ist okay, kannst zu Hause bleiben.
Nee, noch nicht. Hier hat Murph noch getrommelt.
Okay. Aber meine ich ja bei dieser Platte.
So, ja. Aber Lou Barlow war schon länger nicht mehr dabei. Die haben sich ein paar Jahre zuvor gestritten bei der dritten Platte Bug, wo der großartige Song Freaks ihn drauf war. Mhm. Da ging Lou Barlow raus, um Sebado zu gründen. Was ja großartig war, dieser Streit, dass aus dem Streit dann eine andere großartige Indie-Rock-Band entsteht. Mhm. Also der Wahnsinn. So waren sie halt, die 80er und 90er Jahre.
Ja.
Gegründet haben sie sich in Amherst. Das ist der Ort in Massachusetts, wo Jay Maskis immer noch lebt mit seiner Familie.
Ich dachte, das ist der Ort, an dem du dir am liebsten Indie-Musik amhörst. Ja, war scheiße. Ich musste ihn raushauen. Es ist wie so eine Krankheit. Wenn das drin bleibt, dann kriege ich Bauchschmerzen. Entschuldigung, werte Hörerschaft. In Amherst gegründet, ja?
In Amherst gegründet, Mitte der 80er Jahre. Und wie du schon gesagt hast, Jay Maskis war in den 90er Jahren eigentlich das einzige Mitglied von Dinosaur Jr. Bei Where We Been gab es einen neuen Bassisten, Mike Johnson. Den habe ich kennengelernt als Bassist von Mark Lanegan. Der war damals nach den Screaming Trees bei Mark Lenningen der Bassist. Mhm. Klammer geschlossen. Dann gab es noch ein großartiges Video von Spike Jones, die Platte später, Feel the Pain, wo Mike Johnson und Jay Masquez im Golfkart durch New York gefahren sind. Das ist
auch einer meiner absoluten Lieblingssongs von denen.
Ja, super. Ein Riesensong.
Ja, weil es so, also manche Dinosaur Junior Songs haben ja wirklich auch wilde Arrangements und Feel the Pain gehört dazu, weil es so die Tempi ständig wechselt.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Crazy. Aber wir sind in der Platte davor. Where You Been, 93, der absolute Oberhit und Riesensong auf dieser Platte ist Nummer 2 namens Start Choppin'. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Zeit, wo dieser Song hoch und runter lief bei MTV, meistens bei 120 Minutes, der hieß aber in Europa Most Wanted, also diese Sendung.
Mit Ray Cox.
Nicht mit Paul King.
Ah ja, okay.
Ja, jetzt habe ich irgendwas falsch. Nee, Alternative. Wie hieß die Sendung denn nochmal? Doch auch 120 Minutes.
Ja, das Sonntag war doch Ray Cox.
Ja, das stimmt. Ja, das war Ray Cox, sorry. Mhm. Aber der Moderator von dieser Indie-Sendung Sonntagabends, das war Paul King. So was
richtig. Ja, okay, alles klar.
So, und da habe ich dieses Video wieder gesehen und war fasziniert von diesem Typen mit den langen Haaren und diesem Cowboy-Hut, wie er mit seiner goldenen Elektro-Gitarre im Kornfeld steht und einfach nur soliert. Mhm. 5 Minuten lang gefühlt soliert. Ja. Und das sind die größten Riffs. Also ich glaube, dieses Anfangsriff von Start Choppin' ist das beste Indie-Rock-Riff aller Zeiten.
Also wenn man auf der Suche nach dem besten Indie-Rock-Riff aller Zeiten ist, dann sollte man auf jeden Fall alle Dinosaur Junior-Platten durchhören.
Ja, ja,
weil es könnte durchaus sein, dass es auf einer drauf ist. Also
total.
Es ist wirklich das objektiv beste Riff aller Zeiten. Das kann wirklich sein, dass es Dinosaur Junior geschrieben haben. Ich kann es jetzt nicht beschwören, aber es könnte sein.
Ich würde sagen, es ist das hier.
Ja, dann versuchen wir doch mal, diese These zumindest unter die Leute zu bringen, indem wir das Ding abfeuern und mal gucken, was ihr dazu sagt. Das Riff ist auf jeden Fall gut.
Weil I ain't telling you a secret, I ain't telling you goodbye!
Goldstückli, der Podcast.
Dinosaur Junior mit Start Choppin'. Das ist schon gut.
5 Minuten 40.
Ja, und der zweitbeliebteste Song von Dinosaur Junior auf Spotify. Ich glaube, Freak Scene ist noch oben drüber. Das hören die Leute am allermeisten.
Ja,
vielleicht auch, weil damals eben 88 oder weil es schon länger draußen ist. Keine Ahnung warum. Aber das ist so der beliebteste Song auf Spotify und direkt drunter liegt Start Choppin'.
Ich muss unbedingt diese Doku mal gucken von unserem Freund Philipp Virus. Mhm. Der hat eine Dinosaur Junior Doku gedreht letztes Jahr. Freak Scene.
Yes.
Die kann man jetzt irgendwo gucken.
Philipp Virus ist auch übrigens der Grund dafür, dass ich mich mit Jay ein paar Mal treffen durfte. Der Grund dafür, dass ich Jay Masquez persönlich kenne. Jay Masquez ist nämlich mit der Frau von Philipp verheiratet, eine Berlinerin.
Ja, ja.
Und ist deswegen regelmäßig auch hier in Berlin und zwar nicht nur zum Konzerte spielen, sondern auch so, um hier Zeit zu verbringen, um sich hier ein bisschen aufzuhalten und seine Familie von der Frau, also die Schwiegerfamilie sozusagen, zu treffen.
Ja.
Und weil Philipp dann wiederum auch Best Buddy von Peter ist, über den ich mal einen Song geschrieben habe, haben sich da Kreise geschlossen und ich habe Jay Masquez kennenlernen dürfen. Unser erstes Zusammentreffen war legendär. Das war eine Silvesterparty.
Das wollte ich gerade fragen.
Ja, die war echt toll. Eine Silvesterparty in der Friedelstraße in Kreuzköln, muss man ja fast sagen. Also wirklich auf der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln. Da hat der Peter nach wie vor so einen kleinen Laden ebenerdig und dann haben wir da Silvester gefeiert mit so einer großen, langen, weißen Tafel
kleine
mit ganz
Klammer,
vielen Leuten.
Kleine Klammer, wie heißt der Laden?
Gold.
Ja. Und wieso heißen wir Goldstückli?
Wegen des Goldstücklis. Super kleine Klammer, aber jetzt hast du voll den Flow aus meiner Geschichte
sorry,
rausgenommen.
Sorry, tut mir leid.
Ist doch scheißegal.
Silvesternacht im Gold.
Ja.
So, Silvesternacht
wir sitzen
im Gold.
Da, wir sitzen Silvester an so einer weißen langen Tafel mit Tischdecke im Gold und quatschen und Jay ist halt auch da und irgendwann kommt, glaube ich, sogar Philipp auf die glorreiche Idee, doch mal einen Gitarrenverstärker runterzuholen. Denn wenn Jay Masquez schon da ist, warum nicht Gitarre spielen um 12? Wir haben also wirklich um 12 Uhr nachts einen Marshall-Turm vors Gold auf die Friedelstraße gestellt, besteht aus 2 großen Boxen und eben dem Verstärker oben drauf, haben das wie bei Spinal Tap alles auf 11 gedreht und haben dem Jay Masquez so eine quietschende Gitarre in die Hand gedrückt, wie bei Zurück in die Zukunft.
Ja.
Ein Verweis jetzt nach dem nächsten.
Und auch das Metallpick dann?
Ja, genau. Haben den Pick in die Hand gegeben und das war halt ein Neukölln-Kreuzberg-Style Silvester. Also um uns rum hartes Geböller.
Ja.
Ab und zu auch mal ein paar Jugendliche, die in unsere Richtung was werfen, weil die denken, ja, was wollen die denn da so?
Ja, ja.
Also wild. Ein wildes Silvester war das. Und die gesamte Friedelstraße und vielleicht auch im Umkreis von 500 Metern war plötzlich komplett böllerfrei, weil Jay Mask, also, oder man hat sie einfach nicht mehr gehört, weil Jay Mask es so laut Gitarren soliert hat, dass allen die Ohren abgeflogen sind. Du hast wirklich so Kids mit so Krachern, die gerade werfen wollten, hast du so mit so, die haben sich die Ohren zugehalten, sind weggelaufen, weil Jay Mask es so laut sein Solo da über die Friedelstraße geböllert hat. Und das war echt genial. Also, das war wirklich ein geniales Silvesterfest. Und das Ding ist halt auch, wenn du dem die Gitarre in die Hand drückst, die gut klingt und irgendwie ein Verstärker-Setup noch dazu, dann macht er das einfach auch 2 Stunden lang. Ja. Also, es macht ihm nichts aus, 2 Stunden lang Gitarren-Soli zu spielen, eins nach dem anderen.
Wo ich auch schon bei der Geschichte bin, die ich vor dem Song angesprochen habe, nämlich, du hast ihm ja auf deiner 2. Platte dann ein Lied geschickt von dir,
ja,
wo er ein Solo drüber spielen soll, ne?
Genau, auch, das ist auch typisch. Also eins muss man auch dazu sagen, wenn ihr da draußen jetzt eine Band habt und denkt, oh, ein Solo von Jay Maskis wäre richtig geil, einfach fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das macht, ist ziemlich hoch. Also wenn man ihm irgendwie vermitteln kann, dass man Respekt vor dem Zeug hat, was er mit Dino gemacht hat, oder dass man ihn halt auch wirklich kennt und nicht nur sagt, ja, hey, mir hat einer gedacht, du kannst gut Gitarre spielen oder so, ne?
Ja, ja.
Also wenn man da mit Respekt hingeht, die Wahrscheinlichkeit, dass er ja sagt, ist echt hoch.
Aha.
Bei uns war das damals auch so, ja, wir haben hier so ein Lied, das ist ein bisschen wie Dinosaur Jr. vom Riffing her, hast du keinen Bock da drauf zu spielen? Der so, na klar, schick rüber. Also wirklich so. Dann haben wir es dann damals von Bochum aus via Internet noch nach Amerika geschickt.
Amherst.
Genau. Und dann haben wir irgendwie gesagt, hier da am Anfang, die ersten 35 Sekunden ist das Intro, da ist eigentlich Gitarrensolo auch geplant gewesen. Da kannst du richtig draufballern. So.
Aha.
Und dann, was weiß ich, einen Tag später kriegen wir eine E-Mail zurück mit dem Song und dem Gitarrensolo, das geht von Anfang bis Ende. Der Typ hat einfach 1, 2, 3,
aber habt ihr es draufgelassen?
Der hat einfach 3,5 Minuten, auch, also an so Stellen, wo der Song ganz leise wird oder mit Platz für ein Gesang ist, scheißegal, James. Er hat da einfach über den ganzen Song drüber gespielt und wir haben dann uns die schönsten Stellen rausgesucht, weil es ging natürlich nicht. Wir konnten nicht alles benutzen, aber wir haben dann am Ende auch gedacht, das ist jetzt gar nicht, das ist nicht so ignorant und arrogant, wie es rüberkommt, so von wegen, ich mache hier alles geiler mit meinem Solo, den ganzen Song, egal welche Stelle, sondern es war, glaube ich, so ein bisschen Jay Maskis Efficiency. Der hat einfach gewusst, ich mache jetzt hier 3,5 Minuten Solo, die werden sich schon die schönsten Stellen raussuchen.
Ja. Ah, okay.
So, ne? Ich glaube, es war eher so gemeint.
Welcher Song war es denn? Welcher Song?
Roboterliebe heißt der.
Roboterliebe.
Wir sind ja beide ein bisschen dran, dass wir die Winson-Songs auch nochmal auf Spotify hieven, weil die gibt's da noch nicht.
Ja. Maurice ist dran,
habe ich gehört, ja. Wer es jetzt gar nicht aushalten kann, der muss halt bei Soundcloud mal gucken. Da gibt's die alten Winson-Songs noch. Und Roboterliebe ist in der Tat ein Lied, das beginnt mit einem Gitarrensolo von Jay Maskis. Das ist ein Lied, das ich geschrieben habe mit einem Gitarrensolo von Jay Maskis am Anfang.
Ist mega.
Ist schon ein bisschen geil, ja.
Und wenn du jetzt berühmt und reich geworden wärst mit dieser 2. Platte, wie viel hättest du dann Jay Maskis bezahlen müssen? Gab es dann Buyout?
Nee.
Oder
so Friendship? Er hat es for free gemacht.
Nice.
Ich habe ihm dann, weil ich damals bin ich auch von so einem Sportartikelhersteller mit 3 Streifen noch so halb gesponsert gewesen.
Lucky Strike.
Ja, wahrscheinlich.
Lucky Stripes.
Ich weiß nicht mehr genau. Und da gab es zu diesem Zeitpunkt Basketballstiefel in Lila.
Oh,
so, und das ist auch nochmal,
Lieblingsfarbe.
Ja, ist auch so eine kleine Insider-Info zum Thema Jay Maskis. Aha. Wenn ihr irgendwas habt, was lila ist und es nicht mehr haben wollt, dann schenkt es einfach Jay Maskis, er wird es mit Freude tragen.
Ja. Keine Fender Jazzmaster, weil die hat er schon.
Ja, aber die ist geil, die hätte ich gerne. Ja, er hat eine Signature-Gitarre rausgebracht, eine lila, eine Jazzmaster mit einem goldenen Schlagbrett. Alter, das sieht hammermäßig aus.
Richtig gut. Und sonst ist auch alles lila, was Jay Maskis trägt.
Ja.
Oder was er gestalten darf, ne? Ja, wird er immer wieder gefragt.
Das ist echt stark.
Ah, und dann hast du ihm diese Adidas, diese Puma-Stiefel hast du ihm nie geschenkt.
Von Nike, ja, die Puma-Stiefel von Nike, die bei Adidas im Angebot waren, von Asics, die habe ich ihm geschenkt, ja.
Und hat er sich gefreut?
Ja, voll. Und es war dann auch so, ja, also ich glaube, wenn die Platte jetzt wirklich hart durch die Decke gegangen wäre und Roboterliebe wäre Hit Nummer 1 gewesen, in Deutschland, wer sich das später mal anhört, wird es feststellen, dass die Chance bestand nie. Aber wenn das so gewesen wäre, hätte ich ihm noch $2-3 geben können. So, okay, das wäre jetzt auch kein Problem gewesen.
So wäre es jetzt auch nicht, ne?
Nee, so wäre es jetzt auch nicht gewesen. Okay. Aber ich habe die $2-3 nicht verdient. Also hat auch Jay Maskis nichts bekommen. So ist es halt.
Ja, von nichts kommt nichts.
Ja, was soll ich denn verteilen, wenn ich nichts habe?
Ja, finde ich gut.
Auf jeden Fall eine tolle Nummer. Vielen Dank, dass du Dinosaur Junior nochmal mitgebracht hast.
Danke an Gysi.
Ins Oldstückli, ja, Gregor. Thorsten, Thomas.
Thomas.
Vielen Dank.
Ja, Sven, Jens, Hauptsache Lars.
Aber dass der Gregor nicht zuhört, finde ich jetzt fast ein bisschen scheiße. Das wäre doch mal ein guter Hörer, aber der ist nicht so im Popmusik-Business.
Rotstückli müssen wir dann heißen.
Rotstückli. Echt? Ach, Dinosaur Junior, Erinnerungen kommen hoch. Es ist der Wahnsinn.
Ja, finde ich gut. Welchen Song haben wir denn jetzt als nächstes? Ich bin verwirrt mit meinen Zetteln hier.
Ach so, ja, Uli Hefliger hat nämlich heute im Copyshop den Knopf nicht gefunden, der dem Kopierer sagt, dass er nur einseitig bedrucken soll. Jetzt hat er die Infos zu Andy Schorf auf der gleichen Seite wie Dinosaur Junior und ist völlig fertig mit den Nerven. Ich kann dir sagen, wir machen weiter mit einer Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Lisbeth Semper heißt und die sich Müsi nennt, sobald es auf die Bühne geht. Oder Mysie. M-Y-S-I-E jedenfalls.
Müsi klingt viel besser.
Wird der Name geschrieben.
Ich glaube, Müsi könnte es sein, weil das ist reimt sich auf Büsi. Das ist die Schweizer Kurzform für Kätzchen. Und bei ihr auf dem Instagram-Account ist die einzige Info, die da steht, ist Miau.
Ja,
Kreise geschlossen.
Ja, aber mördergut hergeleitet. Weil Müsi höchstwahrscheinlich in England, in London, sich darüber Gedanken macht, was Katze auf Schweizerdeutsch heißt.
Büsi.
Büsi ist aber auch ein bisschen lustig.
Ja, ein bisschen.
Das ist wirklich ein bisschen lustig. Lisbeth Semper, die sich Müsi nennt, sobald es auf der Bühne geht, ist eine Nachfahrin eines durchaus berühmten Jazzmusikers, der in den 50ern im Kongo super aktiv gewesen ist. Sein Name ist Israel Magembe. Der hat damals in den 50ern aus dem Kongo heraus mit Jazz- und Blues-Projekten den afrikanischen Kontinent bereichert. Also vor allen Dingen dann auch in Uganda. Aha. Ist er sehr, sehr berühmt gewesen. Und erst vor einigen Jahren hat Lisbeth rausgefunden, dass sie diesen Großvater hatte, der 1924 geboren wurde und der auch schon länger verstorben ist. Aha. Aber sie hat gar nicht gewusst, dass sie einen musikalischen Großvater hatte, der nicht nur musikalisch war, sondern auch weltberühmt auf seine Art und in gewissen Kreisen. Und da sie sich dessen jetzt bewusst ist, fühlt sie sich viel sicherer auf der Bühne und beim Erstellen ihrer eigenen Kunst, weil sie irgendwie das Gefühl hat, das ist Familienbusiness, Familientradition, was ich hier mache. Braucht mir keiner erzählen, dass ich das nicht machen muss.
Aha, sehr gut.
Finde ich ganz schön. Was hier wahnsinnig gut ist, ist, wie die ein oder andere Überraschung im Song zu Entertainment führt. Das Lied geht los, auch so fast schon wieder so ein bisschen offbeatig, wie so ein House-Track, was dann aber der Beat macht, gleich im ersten Augenblick, in dem man eigentlich denkt, ich weiß, wie es jetzt weitergeht. Das ist schon die erste Überraschung und der Rest passiert dann, weil das Timbre so schön ist von Müsi und weil sie auch so wahnsinnig gut singen.
Das ist auch so ein Grower.
Ja, ja.
Voll. Also was ich sehr empfiehlt, ich habe so gemacht, den Song einfach im Loop hören und beim 8., 9. Mal war ich so Fan, da fand ich echt richtig gut. Ja. Die Produktion ist von den Gold Spectacles, die ich jetzt kennengelernt habe in der Recherche zu Müsi und es ist anscheinend ein Pärchen, Frau, Mann, die zusammen ganz viele Beats produzieren.
Ah, siehst du
und
mal.
Und es klingt wirklich, finde ich, so ein bisschen anders und wärmer als sonst.
Ja, voll. Also,
oder?
Und ich habe heute zum Beispiel einfach mal aus Spaß also Deutschrap brandneu durchgeklickt.
Aha.
Einfach mal alle Rap-Tracks, die es gerade gibt.
Ja.
Und da war jetzt einfach keiner dabei von den Artists, die ich im Moment schätze oder liebe. Und das habe ich aber auch gemerkt. Das war wirklich sehr viel made out of the same cloth. Also es klang nicht genau gleich. Das ist ja auch so ein alte Männer-Argument. Das klingt alles gleich heutzutage. Das stimmt nicht, das klingt nicht alles gleich, aber es ist alles mit den gleichen Stilmitteln hergestellt. Also,
außer Chiago mit Partisane.
Ja, das, ja, auch das. Also auch diese Techno-Rap-Geschichte ist so ein bisschen jetzt fast nicht so ausgeleitet wie der Rest, aber es sind auch schon mehrere Player sozusagen.
Ja, okay.
Aber was halt ganz oft passiert, sind so verfilterte Pianos, gepitchte Stimmen, dann auch dieses, es muss direkt die Hookline kommen am Anfang. Schwierig, finde ich. Schwierig, da muss was passieren und vielleicht kann man sich orientieren an den Beats von Müsi, wenn man im Business unterwegs ist und vielleicht mal ein bisschen was anders machen möchte. Control heißt das Stückchen. Hier geschrieben wie das Control auf den Computertasten, nämlich ganz ohne Vokal und auch ohne das N. Es geht ein bisschen darüber, das Lied, dass man die Kontrolle über sein eigenes Leben dann zurückgewinnt, wenn man sich getrennt hat. Wenn der andere Mensch aus dem Leben verschwindet und man feststellt, ich habe viel abgegeben in den letzten Jahren an Kontrolle, an diese Person und die gewinne ich jetzt zurück.
Es ist ein Lied für ihren Ex-Freund, der 6 Monate lang nach dem BRB, was ich jetzt gelernt habe, heißt Be Right Back, einfach nicht gekommen ist. Mhm. Und da hat sie dann gefunden, okay, du bist nicht mehr mein Freund.
Ja.
Und da hat sie Control geschrieben. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn der Song Control Alt Delete heißen würde. Wirklich aber, einfach neu anfangen.
Ja, aber dann wären ja die Renten alle gelöscht.
Stimmt.
Ne? Muss man ja auch, das ist ja auch nicht so schön.
Sehr gut.
Müsi mit Control im Goldstückli-Podcast.
Uli und Vinson vergolden euch die Woche.
Ja, Orbiting nennt man das übrigens. Also,
Orbiting?
Ja, Ghosting ist, wenn du überhaupt nicht mehr antwortest.
Ja, ja.
Und Orbiting ist, wenn du ab und zu so dann doch nochmal eine kleine Nachricht schreibst. So von wegen, be right back.
Aha.
Ich bin gleich wieder da. Und dann aber doch nicht zurückkehrst.
Ah, okay.
Habe ich jetzt gelernt. Orbiting gibt's auch.
Gut, also dann haben wir jetzt Orbiting und Ghosting.
Mm, ja,
was ist dann fieser? Beides doof.
Ja, beides doof. Ich glaube, Orbiting ist eigentlich noch ein bisschen fieser, weil beim Ghosting meldest du dich gar nicht und gehst davon aus, es wird irgendwann ausplätschern und du willst ja dann auch nichts mehr von einer anderen Person sozusagen, ja. Nehme ich mal an.
Ja.
Und Orbiting ist ja so, dass man sich dann quasi nicht entscheiden kann, ob man die Person ganz loswerden will oder ob man vielleicht doch nochmal eine Chance haben will. Und dann schreibst du halt so alles halbe Jahr nochmal kurz. So,
okay.
Damit die Angel noch nicht wieder reingeholt worden ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also ich glaube, Orbiting ist fieser.
Ich bin eher der Ghoster.
Ja, ist doch gut. Ja,
findest du gut?
Ja, also wenn du es bei mir nicht machst, solange es bei mir nicht machst, ist alles in Ordnung.
Fändest du nicht gut, glaube ich. Ne? Ich könnte dich auch nicht ghosten.
Nee, bei mir ist schwierig. Aber es ist auch, manchmal ist es ja auch wirklich unabsichtlich. Das ist ja ganz, also der Fluch an diesen kleinen Geräten, die wir alle so ständig in der Hand haben,
ja.
Ist ja der, dass diese Geräte so viele Funktionen mittlerweile haben, dass irgendwas passiert sein könnte, was dich dann wiederum davon ablenkt, jemandem zurückzuschreiben. Also wie oft sage ich, ich nehme jetzt das Telefon in die Hand, ich muss noch eine Mail schreiben oder ich muss noch mal eine Nachricht schreiben an den Uli wegen Dinnen. Nimmst du in die Hand und machst Ping bei Instagram und guckst erstmal, ach guck mal, Instagram. Ah ja, geil. Ach, das Foto ist auch nicht schlecht. Ah, das Foto, dann legst du dein Telefon wieder weg und eine halbe Stunde später fällt dir ein, ich habe das doch eben in die Hand genommen, um eine Nachricht zu schreiben und nicht um auf Insta rumzuhängen.
Oh, ein Reh.
Ja, das ist ja wirklich, also, da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, das stimmt, ja.
Oh, ein Schorf.
Oh, ein Schorf.
Möchte ich jetzt fast rufen.
Andy, das Schorf, nicht Sean, das Schorf.
Um einfach mal die schlechteste Überleitung in der Geschichte dieses Podcasts hier anzubringen. Das ist ja wirklich die allerschlechteste. Andy Schorf, wer kennt ihn nicht, den amerikanischen Künstler, der vor allen Dingen mit Konzeptalben auf sich aufmerksam machte in den letzten Jahren. Andy Schorf ist ein junger Multi-Instrumentalist, der wirklich alle Instruments selber einspielen kann und das dann eben auch macht. Er ist ein Mann mit einer überbordenden Fantasie, der sich wie so ein Filmregisseur nicht nur eben eine Szene für einen Song ausdenkt, sondern ganz viele zusammenhängende Szenen imaginiert und dann wie so ein Film, eigentlich einen Film ohne Bilder als Platte abliefert.
Für die neue Platte, die jetzt erschienen ist am Freitag, Norm heißt sie, ist aber nicht die Normalität Angeber oder was Normales, sondern er hat sich inspirieren lassen von einem Film, nämlich von Mulholland Drive von David Lynch.
Mhm.
Und da gibt es eine Szene, wo ein Schlüssel auf dem Tisch liegt. Und diese Szene ging einfach nicht vorbei und er dachte halt, also Andy Schorf dachte halt, ja, es hat David Lynch-Style, ne? Und dann hat geguckt und diese Szene ging einfach nicht vorbei, bis er nach 5 Minuten gemerkt hat, aha, mein Browser ist eingefroren.
Was,
voll gut.
Ja, das ist echt ein schöner Ausgangspunkt. Und dann aber auch Beweis dafür, was für eine krasse Imagination Andy Schorf hat. Denn erstmal kommt auf die Idee von uns keiner. Wir würden wahrscheinlich relativ schnell sagen, mein Browser ist eingefroren. So lange macht nicht mal David Lynch die Szene.
Ja, ja,
ja. Und zweitens auch das, worauf er dann aus dieser, also von dieser Erfahrung ausgehend, worauf er dann kommt, das ist wirklich der Wahnsinn.
Ja.
Er hat sich nämlich dann im weiteren Verlauf der inspirativen Anfangsarbeit für so eine Platte hat er sich gefragt, welche grundlegenden Questions stellt sich denn die Menschheit? Was kann ich hier so allgemeingültig mit einbringen? Und eine allgemeingültige Frage ist, what happens if we die? Also was passiert, wenn wir sterben? Das ist eine Frage, die sich jeder schon mal gestellt hat. Und zwar jede Person auf der ganzen Welt, sagen wir mal über 15 oder so. Vielleicht machen das die Kids nicht, aber vielleicht auch schon die. Also ich habe mich das, glaube ich, wahrscheinlich erst mal mit 7 gefragt.
Ja.
Was passiert, wenn wir sterben? Und Andy Schorf hat jetzt diese Frage neu formuliert, indem er sich aus seiner eigenen Position herausbegab und in die Position Gottes hinein.
Ja, ja.
Und hat dann nicht mehr gefragt, what happens if we die, sondern what happens if they die.
Ja, ja. Er hat sich in der Pandemie, hat er sich das Alte Testament vorgeknöpft, bis er dann endlich angekommen ist beim Neuen, beziehungsweise dann halt bei Gott und seinem Sohn, Jesus. Und da gibt's dann immer diese Zwiegespräche, oder immer, hat er sich diese Zwiegespräche vorgestellt zwischen Gott und Jesus mit so, my son, what do you think? What happens if they die?
Ja.
Und der Sohn, der dann seinen Papa scheiße findet, weil er so blöde Fragen stellt und irgendwie die ganze Welt vor die Hunde gehen lässt.
Ja, ja, ja.
Fand ich sehr interessant. Den Song, den wir uns anhören, oder wolltest du noch was zu Norm sagen? Den Song, den wir uns anhören, der heißt Halloween Store und erzählt die Geschichte, wie Norm quasi die Hauptfigur von der Platte zum Halloween Store fährt. Das ist hier interessant, weil Andy in einem sehr christlichen Haus aufgewachsen ist. Seine Eltern waren sehr christlich und haben ihn sehr fromm erzogen. Er war auch mit ihnen damals in einer Kirchenband, hat da gelernt, Musik zu spielen etc. Und das Trick-or-Treating an Halloween, also quasi das Rumziehen der Kinder, Süßigkeiten abzugreifen bei den Nachbarn und anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern der Stadt, war in seinem Haushalt nicht gerne gesehen, weil man da die Metaebene von Satan gespielt hat.
Ja, klar.
Ne? Trick-or-Treating, Satan.
Satan.
Ja. Satan! Und so durfte er eigentlich nicht Trick-or-Treaten fahren und deswegen ist Halloween für ihn immer noch so ein bisschen speziell und auch die Stores, dann die Läden, die diese Halloween Sachen verkaufen, sind für ihn immer noch so ein bisschen verwirrend.
Ja, das kann man durchaus lesen, auch als eine Kritik an diesem Kapitalisieren von christlichen Feiertagen.
Ja, ja.
Ja, Halloween ist ja eigentlich der Abend vor All Hallows Eve, also der Abend vor Allerheiligen.
Mhm.
Das habe ich auch erst heute gelernt, dass Allerheiligen in der Tat ein Fest ist, wo man einfach allen Heiligen gedenkt.
Aha.
Weil es im 4. Jahrhundert waren es schon so viele, dass es keinen Sinn mehr machte, jedem Heiligen so ein Einzelfest.
Ja, wirklich.
Ja, ja, ja. Deswegen komm, wir machen Allerheiligen, dann machen wir einen Tag, dann wird allen Heiligen gedacht.
Die Katholen, ey.
Das habe ich heute erst rausgefunden.
Die Katholen.
Ja, aber also gerade Halloween ist ja dann natürlich ein komplett, also Weihnachten ja auch, aber Halloween ja noch viel mehr eigentlich ein Fest, was nur noch mit dem Kapitalismus zu tun hat und gar nichts mehr mit dem christlichen Glauben. Vielleicht ist das auch leicht kritisiert worden hier von Andy Schorf, wobei ich das jetzt auch nicht glaube. Andy Schorf hat sich hier in die Position Gottes begeben. Ich glaube nicht, dass der katholischen Lehre entsprechend quasi Religionsinterpretation betreibt, sondern er macht schon sein eigenes Ding. Finde ich sehr, sehr gut. Halloween Store von Andy Schorf.
Goldstückli, der Podcast.
Das war neue Musik von der neuen Platte, von der sechsten Platte von Andy Schorf. Die nennt sich Norm, ist just erschienen. Halloween Store haben wir gerade gehört. Es ist das lupfigste Lied von der ganzen Platte. Es ist wirklich im Vergleich zu den anderen Songs fast schon ein Banger.
Ich finde es schön, dass Andy Schorf diesen ultra zurückgezogenen Vortrag hat. Das ist ja wirklich immer sehr, sehr leise.
Ja, und er kann einfach alles auch selber spielen. Das heißt, das Klavier, die Gitarre, das Schlagzeug und auch die Oboe oder die Klarinette. Ja. Wir erinnern uns sehr gerne an den Hit der letzten Platte, der Neon Skyline, auch gerne nochmal gegenhören. Try Again hieß der großartige Song mit dem Oboen-Solo.
Ah, stimmt. Da hat die Oboe und Klarinetten und so, die haben da eine sehr wichtige Rolle gespielt. Wir beide, kann man glaube ich so formulieren, sind Fan seit 2016, seit The Party.
Ja.
Auch damals schon ein Konzeptalbum, das einfach eine komplette Party beschrieb.
Ja.
Mit den verschiedensten Charakteren, die man so trifft auf einer Fete und mit verschiedenen Situationen, die dann auch besungen wurden, die so existieren bei Partyveranstaltungen. Also ein Genie, Andy Schorf, man kann es nicht
anders
sagen.
Total.
Ein ganz genialer Typ, der wirklich auf Ideen kommt, die selten aufgegriffen werden.
Ja, spielt alles selber, nimmt alles selber auf, hat das immer beibehalten und macht hoffentlich noch lange weiter so. Wir sind große Fans von Andy Schorf und werden das lange sein noch.
Ja. Wir hoffen auch, dass BC Camplight weitermacht noch viele Jahre und das, obwohl er mit Depressionen und mit einer Art Lebensmüdigkeit zu tun hat. Brian Christinzio nennt sich BC Camplight, sobald es auf die Bühne geht und seit er als BC Camplight auf die Bühne springt, beschäftigt er sich mit Themen wie Mental Health, also psychischer Gesundheit und auch mit Themen wie Drogenabhängigkeit. Das sind alles Themen, die ihn sein Leben lang begleitet haben. Jetzt heißt eine neueste Platte und auch der neueste Song, den wir euch vorstellen wollen, The Last Rotation on Earth. Und ein bisschen geht es in dem Lied darum, dass sich der Künstler wünscht, dass das jetzt seine letzte Rotation auf der Erde sei. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, ist die Rotation der Erde gemeint? Also will er nur noch 24 Stunden leben oder noch ein Jahr? Weil ist die Rotation der Erde um die Sonne herum gemeint.
Ja.
Das ist mir nicht ganz klar. Aber es ist ein Stück, das durchaus eine Lebensmüdigkeit, allerdings mit so einem Augenzwinkern vertont. Was mich hier total gekriegt hat, gleich beim ersten Mal hören, ist diese Chord Progression, wie man im Englischen sagt. Die Entwicklung, die Akkorde nehmen. Denn das ist so ein bisschen Rufus Wainwright-mäßig fast schon ein geschickt komponiertes Klavierstückchen, wo die Akkorde zunächst mal so eine Bewegung nach unten machen und dann gibt es so eine ganz geschickte Wiederholung in der Akkordfolge.
Aha.
Und das hat mich beim ersten Mal abhören, habe ich schon gedacht, das finde ich genial.
Okay.
Das hat er super gemacht. Und dann finde ich halt auch den Gesang und wie das Arrangement weitergeführt wird, sehr, sehr gut. Irgendwann poppen Chöre auf. Es existieren auch im Hintergrund, spielen die ganze Zeit dengeln so Gitarren leise rum, von denen man am Anfang überhaupt nicht weiß, warum die das machen. Das Klavier hat doch genug harmonische Informationen und so. Aber wenn man das Lied ein paar Mal gehört hat, stellt man fest, das ist alles so detailverliebtes Orchesterzeug.
Ja.
Erdacht von jemandem, der ähnlich wie Andy Schorf auch alles einspielen kann. Und der auch als Pianist aber vor allen Dingen glänzt auf dieser Platte. Er hat aber auch schon für Sharon Van Etten und verschiedene andere KünstlerInnen am Piano gespielt.
Ah, okay.
Er kommt eigentlich aus Amerika, aus New Jersey, hat dann aber in einer Phase der krassen Krise einen Umzug nach Manchester in England gewagt, weil ihm gesagt wurde, da ist eine große Musikszene und so.
Ah, jetzt nach dieser Trennung von der Beziehung?
War ja, das war ganz vorher.
Ah, vorher noch.
Vorher
okay.
Noch, ja. Dann hat er in Manchester gelebt bis 2015 und hat jetzt bei der letzten Platte auch eine Trilogie zu diesem Thema nochmal vollendet. Da gibt es 3 Platten, die entweder in Manchester aufgenommen worden sind oder die Zeit in Manchester nochmal vertonen. Und 2015 ist er aus irgendeinem Grund dann rausgeschmissen worden.
Aha.
Aus England und wohnt seitdem eben wieder in Amerika. Und die Trennung, die du ansprichst, die muss man vielleicht auch wirklich noch kurz erwähnen. Die war wichtig für die Platte, weil eine gänzlich andere LP schon fertig komponiert gewesen war.
Oh.
Dann hat sich der Mensch, in den Brian Christenzio verliebt war, von ihm getrennt. Was dazu führte, dass Brian nochmal alles umgeschmissen hat. Also alle Songs weggeschmissen und nochmal komplett von vorne angefangen. Dann hat er aber die ganze LP, The Last Rotation on Earth, innerhalb von 2 Monaten komponiert und aufgenommen.
Oh, nicht
also
schlecht.
Also da herrscht eine gewisse Dringlichkeit. Und er selbst sagt auch, dass das eine Platte ist, die so schön aus seiner Sicht und so cineastisch und so groß geworden ist wie keine zuvor. Und trotzdem sagt er gleichzeitig noch dazu, it is a document of incredible sadness. It's the world I live in and it's no one's fault.
Ah, ja.
Das finde ich auch ganz süß.
Sehr schön.
Weil er in einem Interview nämlich auch gefragt wurde, so, ja, liegt es denn an der Schlechtheit der Welt? So, und da sagt er, nee, das ist eine Krankheit. Die Welt könnte auch gut sein, ich würde mich trotzdem scheiße fühlen. Ja. Das ist nicht die Schuld von anderen.
It's me, it's not you.
Ja, genau. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön. Es ist Musik, die aus meiner Sicht eher so einen positiven Vibe mitbringt, obwohl es so eine Lebensmüdigkeit vertont.
Ich finde es schön, dass ähnlich wie du die Chord Progression jetzt so abgefeiert hast, finde ich seine Oeuvre Progression großartig, weil das, was er in den Nullerjahren gemacht hat, sein Frühwerk, klang eher für mich noch so ein bisschen wie Ben Folds meets Eels für Arme.
Mhm.
Und das ist jetzt aber sehr viel weiter und getragener und gefällt mir sehr viel besser. Ja. Also hat er schon richtig erkannt mit dem cineastischen Anspruch und so. Ja. Finde ich gut.
Dann hören wir doch einfach mal rein und sagen dann doch nochmal Tschüss. Obwohl das Lied das Ende der Welt herbeisingt, hoffen wir mal drauf, dass wir nachdem das Ding zu Ende ist, noch Tschüss sagen können.
Das wäre schön.
BC Camp Light mit The Last Rotation on Earth.
Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
Queen Style.
Habe ich auch schon länger nicht mehr gehört. Bei Metal Bands war das doch öfter so. Hier Raining Blood von Slayer fängt doch so an mit so einem. Fängt es an zu regnen wegen Raining Blood und so.
Ja.
Das ist so der letzte große Donner, den ich gehört habe auf einer Platte. Und jetzt ist BC Camplight zurück.
Ach, was wegen dem Regen? Aber das heißt ja nicht Rain in Blood. Das heißt ja Regen.
Das heißt, es gibt ein. Also die Platte heißt Rain in Blood, also Herrsche. Blutiges Herrschen oder so könnte man das übersetzen. Ja. Aber der Song auf der Platte heißt Raining Blood.
Ah, oh, Raining.
Da regnet es dann Blut.
Ah, interessant.
Ja.
Ich habe nie Slayer gehört.
Was, also?
Nie Slayer gehört.
Ja gut, dann ist das nächste Oldstückli schon klar. Raining Blood!
Ja, so viel zur Durchhörbarkeit.
From the last rain sky. Es gibt Slayer-Lieder, die sind unfassbar durchhörbar. Die haben Pop-Appeal. Aber das bringe ich dir
wirklich?
Alles noch bei. Das bringe ich dir alles noch bei.
Okay. Beim sind die auch koscher? Mal. Sind die koscher geblieben? So politisch korrekt, da guckst du ja mal drauf.
Ja gut, weiß ich nicht. Jeff Hanneman ist ja schon tot.
Ah, okay.
Das war der so Nazi-Memorabilia
das war das Schwierige.
Gesammelt hat. Ja, er hat immer behauptet, er findet halt irgendwie die Abzeichen schön.
Ja, von Lemmy ja auch.
Ja, also das ist alles so ein bisschen fraglich. Ja,
von Lemmy ja auch.
Ja gut, dann halt nicht Slayer. Aber irgendwas Schönes gibt's auch in der nächsten Woche wieder auf Ornstein. Sagen Tschüss, der Winson.
Und der Willi.
Bye-bye.
Tschüss.
Goldstückli. 6 Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Uli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Productions.
Lad ihn dir herunter und dann hör ihn dir an. Den Podcast mit dem Winson und dem Uli neuen Songs, kommen sie die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold stick. leave. The gold, gold stick.